In Köln wurde gestern ein interessanter Schritt getan, um die Opfer von Hexenverfolgungen in der Stadt zu rehabilitieren. Ein Ausschuss des Stadtrates hat offiziell die Kölner Hexenprozesse vor 400 Jahren verurteilt. Exemplarisch dafür ging es um den Fall der Postmeisterin Katharina Henoth. Die ist im Jahr 1627 als Hexe verbrannt worden. Jetzt hilft diese Rehabilitierung heute natürlich niemandem mehr, ist aber doch durchaus ein interessantes Zeichen. Professor Ralf-Peter Fuchs von der Uni München und des Saarlandes kennt sich mit der Hexenverfolgung aus. Er ist nämlich Historiker und hat mit uns die nüchternen geschichtlichen Fragen geklärt. Ich habe mich mit ihm unterhalten und ihn gefragt, wer eigentlich die Hexenverfolgungen beschlossen hat.
Es gibt also im Spätmittelalter bereits eine erste größere Phase von Hexenprozessen, die im Alpenraum vor allen Dingen durchgeführt worden sind. In diesem Zusammenhang kam es dann zu ersten Hinrichtungen. Hier steckt dominikanischer, katholischer Reformeifer gewissermaßen hinter den Hexenprozessen.
Aber Sie haben auch gesagt, dass es nicht immer die Kirche war, sondern tatsächlich auch Städte und Gemeinden.
In der Tat. Also die eigentlichen großen Hochphasen der Hexenprozesse, die finden wir seit dem späten 16. Jahrhundert. Wir können also im Grunde drei Kernzeiten ausmachen. Um 1585 gab es eine erste große Welle von Hexenprozessen. Um 1630 gab es eine weitere, 1627 Katharina Henoth, nicht wahr? Also das fällt also in diese Phase. Und dann gab es nochmal ein großes Prozessaufkommen, etwa um 1650. Und in dieser Zeit war es nicht die Kirche. Man muss sowieso sagen, es gab in dieser Zeit drei Kirchen im Reich bereits. Ja, es gab also die katholische Kirche, es gab die lutherische Kirche und es gab dann noch die reformierte Kirche. Ja, das waren also Calvinisten. Generell muss man also sowieso sagen, dass also in dieser Zeit also die Verfahren von weltlichen Instanzen beschlossen und durchgeführt wurden. Das waren Stadträte, wie beispielsweise der Rat der Stadt Köln, der sowas durchführte, oder beispielsweise der Stadtrat von Dortmund. Darüber hinaus waren es Landesfürsten, wie etwa der bambergische Fürstbischof Fuchs von Dornheim, der also für eine Menge an Hexenprozessen verantwortlich ist. Also es waren politische Instanzen, das muss man also festhalten.
Welche Gründe hatten kirchliche bzw. weltliche Instanzen, diese Hexenprozesse anzuordnen?
Es ist zunächst mal so, dass also ein Hexereiverfahren sowohl durch eine Anklage in Gang gesetzt werden konnte. Das heißt also, da waren es tatsächlich Nachbarn, die also eine neben ihnen lebende Frau beispielsweise der Hexerei verdächtigten und dann also die Obrigkeit baten, also aktiv zu werden und einen Prozess in Gang zu setzen. Das Gerücht ganz allgemein war eine wesentliche Grundlage auch der Hexenprozessen. Dann wurde manchmal auch, wenn so ein Gerücht dann an die Obrigkeit geriet, ja, gelangte, dann wurden die Obrigkeiten dann von sich aus teilweise aktiv. Anschließend wurde dann, wenn also weitere Indizien hinzukamen, es wurden also manchmal Zeugenverhöre durchgeführt, dann wurde zur Folter geschritten. Und in der Regel war es dann so, dass also auf der Grundlage des Hexenhammers, das ist ein Buch, das 1487 erschienen ist, dann die Tortur, also die Folter angeordnet wurde. Und dann wurde also gefragt, wer war noch dabei. Man ging also davon aus, das ist auch die Lehre des Hexenhammers insbesondere, dass es sich also um eine Sekte handelt, dass Hexerei ein Gruppendelikt war. Und das Schlimmste war nicht unbedingt nur der Schadenzauber oder der Hexenflug, sondern ganz einfach das heimliche Treffen nachts im Wald auf einer Lichtung mit anderen Mitgliedern der Hexensekte und die Verhöhnung Gottes bei diesen Hexentänzen.
Sie haben ja schon gesagt, es ging in erster Linie um Frauen. Warum war das so? Warum hat diese Verfolgung vor allen Dingen Frauen getroffen?
Man kann zunächst mal festhalten, dass also der Hexenhammer, dieses Buch, das also 1487 von dem Dominikaner Heinrich Kramer verfasst wurde, dass das also sehr, sehr stark auf Frauen als Tätergruppe abhebt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Darüber hinaus ist es so, sehr, sehr häufig wurde Magie bzw. das Zauberei-Delikt mit der Vorstellung verbunden, dass also zauberisches Gift irgendwo verbreitet wurde. Und in diesem Zusammenhang ist es sicherlich die Rolle der Frau bei der Nahrungszubereitung etc., die also hier den Verdacht auch noch zusätzlich nährte. Der Befund ist der, dass wir etwa 80% Frauen unter den Opfern der Hexenverfolgung haben und etwa 20% Männer.
Es gibt eine sehr interessante These, die Ihr Kollege Professor Behringer aufgestellt hat. Und zwar sagt der, dass Hexenverfolgung etwas mit Klimaveränderung zu tun haben könnte. Das müssten Sie uns erklären.
Wolfgang Behringer hat also festgestellt, auf der Grundlage der historischen Klimaforschung, dass es eine Koinzidenz gibt zwischen einer kleinen Eiszeit, die im Grunde schon im Spätmittelalter beginnt, aber deren Kern im Grunde sich etwa so um 1560 herausbildet. Und also einer Koinzidenz zwischen dieser kleinen Eiszeit und den Hexenverfolgungen. Was bedeutete das, kleine Eiszeit? Es kam zu einer nicht Erwärmung, sondern zu einer Erkältung des Klimas quasi. Die Sommer wurden kälter, insbesondere die Winter ebenso. Und das führte zu vermehrten Regenfällen in der für die Ernte ganz besonders wichtigen Jahreszeit im Sommer. Mit der Folge zahlreicher Missernten.
Und das bedeutet, also, da wurden ja, dann die Frauen einfach verantwortlich gemacht für diese Missernten.
In der Tat, also es wurde nach Sündenböcken gewissermaßen gesucht. Und gerade Frauen traute man es also zu, also Wetter zu machen. Viele Zaubereiklagen liefen auf den Vorwurf hinaus, dass eine Frau schlechtes Wetter gemacht hat, die Ernte verdorben hat, die Weinernte verdorben hat, die Getreideernte verdorben hat, etc. Also insofern, das lässt sich auch über Quellen nachweisen, über Traktate beispielsweise, da wurde auch schon von Zeitgenossen dieser Zusammenhang hergestellt. Insofern ist also da tatsächlich so eine Parallelität zwischen kleiner Eiszeit auf der einen Seite und den Hexenverfolgungen festzustellen.
Wann war es denn vorbei mit den Hexenverfolgungen?
Ja, also der letzte Prozess in Mitteleuropa, das war der Prozess gegen Anna Göldi von 1783. Aber wir müssen festhalten, dass es also nach diesen großen drei Verfolgungswellen, die ich jetzt gerade genannt habe, also 1650 die letzte größere, da kam es nicht mehr zu Hexenverfolgung in dem Ausmaße, wie das also im 16. und 17. Jahrhundert noch der Fall gewesen ist. Es gibt auch noch im frühen 18. Jahrhundert gibt es auch noch Hexenprozesse, aber die Intensität ist nicht mehr die gleiche. Außerdem sind da die Zielgruppen auch schon wieder andere. Das heißt also, hier wurden vornehmlich dann auch vagabundierende Menschen, die also Außenseiter der Gesellschaft waren, verdächtigt und denen wurde dann der Prozess gemacht. Einer dieser Prozesse, das ist der berühmte Zauberer-Jackel-Prozess aus dem Salzburgischen.
Die historischen Fakten zur Hexenverfolgung hier in D-Radio Wissen mit dem Historiker Professor Ralf-Peter Fuchs. Das finden Sie alles zusammengefasst bei uns im Internet, denn die Hexenverfolgungen sind unser Tagesthema.